Leben heißt Veränderung. Der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Künstliche Intelligenz. Psychotherapie in der Ära der Algorithmen.
Wir bestehen darauf, dass Menschen weiterhin das letzte Wort haben. Das stellte der Deutsche Ethikrat im März 2024 unmissverständlich fest. In seiner Stellungnahme zu künstlicher Intelligenz. Professor Armin Grunwald hat sie mitverfasst. Er ist Physiker und Philosoph und lehrt Technikfolgenabschätzung am Karlsruher Institut für Technologie. Als Mitglied des Ethikrats betrachtet er die Auswirkungen digitaler Technologien auf menschliches Selbstverständnis und gesellschaftliches Miteinander. Spannende Themen. Darüber wollen wir heute mehr hören. Ich bin Christiane Zwick und begrüße heute besonders herzlich Armin Grunwald bei uns. Herzlich willkommen.
Hallo Frau Zwick.
Wir bestehen darauf, dass Menschen weiterhin das letzte Wort haben. Das klingt, als ob das nicht mehr ganz sicher wäre. Ich gehe ja bisher davon aus, dass nur in Hollywood-Filmen Maschinen die Macht übernehmen. Was passiert da gerade?
Also ich bin beispielsweise neulich in Phoenix in Arizona in einem selbstfahrenden Auto mitgefahren. Als Passagier saß kein Fahrer drin. Und dieses Auto muss natürlich dauernd, je nach Verkehrssituation, Entscheidungen treffen. Es muss bremsen, rechts abbiegen oder was auch immer tun. Und wenn dann jetzt etwas schief geht in diesem Tun, wer hat denn dann die Verantwortung? Also wenn da nicht Menschen im Hintergrund die Verantwortung hätten, dann wäre sie ja weg, denn man kann nicht ein Auto vor Gericht stellen, wenn es einen Unfall verursacht. Also die Geschichte, wie organisieren wir Verantwortung in unserer relativ komplexen Gesellschaft, die ist ganz entscheidend. Und durch Digitalisierung und KI sind da einfach neue Herausforderungen da. Also da muss es eben auch im Hintergrund Menschen, Akteure, Institutionen geben, die diese Verantwortung tragen, in diesem Sinne das letzte Wort haben. Nicht unbedingt am Steuer sitzend das letzte Wort haben. Das ist hier etwas anderes.
Genau. Und wie weit ist die Technik da schon im Einsatz? Also hier in Deutschland gibt es ja immer so Probeparcours und es sitzt eigentlich immer noch ein Mensch daneben.
Also ich war überrascht. Dort fahren 2000 Autos autonom in der Stadt herum. Man kann sie buchen mit Handy, wie man bei uns ein Taxi ruft oder ein Uber. Es kommt dann angefahren um die Ecke und man steigt ein, gibt das Ziel ein und dann fährt es los. 2000. Und mir ist nicht bekannt, dass dort zahlreiche Unfälle passieren. Ja? Also das scheint doch schon relativ gut zu funktionieren. Jedenfalls in einer amerikanischen Großstadt, die ja auch für das Auto designt, gestaltet worden ist.
Und da steckt jetzt künstliche Intelligenz drin, was Maschinenlernen meint. Und wenn irgendwer im Gespräch künstliche Intelligenz sagt im Moment, kann man sich fast sicher sein, dass danach kommt, irre, wie schnell das geht. Ich komme da gar nicht mehr mit. Kennen Sie das auch so?
Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Also in der Digitalisierung generell, nicht nur KI, seit Jahrzehnten ist es eigentlich so, das, was gestern noch visionär war, ist heute schon ganz normal und morgen altmodisch. Ja, und dieser Rhythmus scheint sich noch zu beschleunigen. Ich selbst war, oder wir waren in meiner Community, auch über ChatGPT überrascht. Ja, es war jetzt keine langsame Entwicklung und irgendwann kommt ein Durchbruch, sondern es war im Hintergrund in den entsprechenden Firmen, ist das im Geheimen sozusagen gemacht worden und dann kam es raus. Also das ist schon eine gewaltige Herausforderung, auch für mich in meinem Beruf, mit dieser Geschwindigkeit umzugehen.
Jetzt müssen Sie und wollen Sie Technikfolgen abschätzen. Wie gehen Sie da vor?
Ja, das hängt sehr stark vom jeweiligen Fall ab. Also wenn wir mal ein Beispiel nehmen, so Energiewende. Das jetzige Energiesystem kennen wir sehr gut. Da gibt es quantitative, datenbasierte Modelle. Und dann kann man halt, wenn man in Zukunft weniger Emissionen haben will, mehr Effizienz und so weiter, dann kann man bestimmte Maßnahmen sozusagen simulieren in diesen Modellen und die dann in die Zukunft laufen lassen. Und dann schaut man, was passiert, in welcher Richtung entwickelt sich das, gewünscht, ungewünscht, Nebeneffekte und so weiter. Da kann man eben auf der Datenbasis arbeiten. In vielen anderen Feldern haben wir gar keine Datenbasis. Also sobald es irgendwie visionär wird, auch die ganze KI-Debatte ist ja durchzogen von Visionen. Und man hat natürlich da keine Daten, mit denen man irgendwie jetzt so eine Art Zukunftsprojektion begründet machen könnte, sondern es ist hochspekulativ. Und da bleiben uns nur hermeneutische Verfahren zu verstehen, was in diesen Visionen drinsteckt, warum, wie, wer vielleicht, mit welchen Interessen und Werten und so weiter in die Welt hinaus posaunt, wie sie aufgenommen werden. Und dann ist es eher so, dass diese Visionen uns oft nicht so sehr viel verraten über die Welt in 30 Jahren, sondern über uns selbst, wie wir heute nämlich ticken.
Die Forschung zu lernenden Maschinen ist ja nicht ganz neu. Also schon seit Ende des Zweiten Weltkriegs wird an KI geforscht. Der Begriff künstliche Intelligenz taucht, soweit ich weiß, das erste Mal 1955 in einem Förderantrag auf. Es war also immer ein Begriff für algorithmische Systeme, der werblich ist. Und tatsächlich ist er auch ziemlich schillernd.
Also zunächst einmal dieser Hinweis auf den Förderantrag 1955, den finde ich ganz interessant. Letztlich ist der Begriff sozusagen als eine Art Werbebegriff entstanden, um Fördergeber zu überzeugen, dass das eine tolle Sache ist. Und dieses Schillern, das ist natürlich auch ein Teil des Erfolgs, jedenfalls des Erfolgs in den Diskussionen. Also ich habe jetzt im Sommer meinen üblichen Bergsteigerurlaub in Österreich gemacht und mehrfach auf Hütten, auf 2.500 Meter Höhe oder wo auch immer, höre ich am Nebentisch die Leute über KI reden. Und wenn das einfach maschinelles Lernen heißen würde, würde niemand drüber sprechen, ja, außer den Experten. Das kommt irgendwo daher, weil mit diesem Begriff diese Technik ganz nah an uns Menschen heranrückt. Ja, wir sind ja dann irgendwie herausgefordert. Wenn das eine künstliche Intelligenz ist, wir haben natürliche. Dann denken sehr viele, dass diese beiden Intelligenzbegriffe auf der gleichen Ebene sind. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Also Sie haben ja einige sehr Unterschiede schon genannt. Sie haben im Ethikrat zum Beispiel darauf hingewiesen, dass wir Menschen eine verleiblichte Intelligenz haben. Ja, wir haben nicht nur einen Körper, wir sind ein Leib. Ja, das ist eine ganz andere Konstellation. Niemand würde sagen, der Algorithmus hat einen Körper namens Hardware. Ja, es ist eine andere Geschichte. Es gibt soziale Intelligenz, emotionale Intelligenz. Also wir haben viel mehr Intelligenzformen, als in der Maschine nachgebildet werden können. Aber weil man das gleiche Wort verwendet, wird suggeriert, man kann sozusagen auf Augenhöhe beide vergleichen. Und dann kommt es eben zu diesen Ängsten, wir Menschen mit unserer natürlichen Intelligenz, also wir entwickeln uns bestenfalls sehr langsam. Im Großen und Ganzen bleibt die Intelligenz statistisch wahrscheinlich ziemlich konstant. Und wenn man dann so schaut, wir bleiben stabil, konstant, künstliche Intelligenz wächst steil an in ihren Fähigkeiten, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir Menschen grundsätzlich in allem überholt sind von der Technik. Ja, das ist die Quelle dieser vielen Ängste, die wir haben.
Und das ist dann im Grunde auch eine Fantasie.
Ja.
Und das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz sagt, künstliche Intelligenz ist die Eigenschaft eines IT-Systems, menschliche, intelligente Verhaltensweisen zu zeigen. Microsoft versteht unter KI, ziemlich werbewirksam auch, Technologien, die menschliche Fähigkeiten im Sehen, Hören, Analysieren, Entscheiden und Handeln ergänzen und stärken. Das Europäische Parlament nennt KI um einige Grade kühler die Fähigkeit einer Maschine, menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Lernen, Planen und Kreativität zu imitieren. Sie kann eigentlich nur imitieren. Oder sehen Sie das anders?
Bisher und nach dem, was ich aus der Informatik weiß, auch bis auf noch ganz lange Zeit, manche sagen auch für immer, ist es so. Die Fachleute sagen dann, das sei schwache KI. Ja, das ist die KI, die menschliches Problemlösehandeln zum Beispiel dann imitiert und das dann oft verbessern kann. Ja, da kann sie wirklich vieles, was wir Menschen gar nicht können oder was wir nur sehr langsam und mühsam können, das kann die KI besser. Da würde ich jetzt als Technikphilosoph sagen, dass KI einiges besser kann als wir Menschen, ist ja trivial. Jede Technik kann irgendetwas besser als wir Menschen, sonst bräuchten wir sie ja gar nicht.
Genau.
Also an der Stelle braucht man auch keine Sorgen zu haben.
Ja, und wir entwickeln ja auch Technik als Menschen, um uns das Leben zu erleichtern. uns und den nächsten Generationen. Und um körperliche Arbeit geht es ja schon lange nicht mehr. Aber um die freie Zeit, Autonomie und ein paar andere Freiheiten. Am Ende, erfahrungsgemäß, müssen wir aber doch jede neue Technik lernen. Denken wir jetzt nur mal an Microsoft Excel oder Steuersoftware. Und dann kostet es doch wieder Zeit, das zu lernen. Also machen wir uns da vielleicht auch was vor?
Manchmal denke ich schon, ja. Also dieses Zeitsparen durch Technik. Man hat ja nicht den Eindruck, dass die Menschen heute entspannter sind, einfach weil sie mehr Zeit hätten, als das früher der Fall war. Geredet wird ja immer umgekehrt. So nach dem Motto, ist alles so hektisch und die Zeit läuft immer schneller, man kommt kaum noch nach. Und Gelassenheit und Ruhe sind eigentlich bestenfalls fürs Rentenalter, aber auch da ist ja mittlerweile viel Unruhe eingekehrt und auch viel Bewegung drin. Also irgendwie machen wir uns da etwas vor. Ja, aber woher kommt das denn, dass wir uns was vormachen? Es ist ja nicht zu bestreiten, dass Technik wirklich viele Arbeitsvorgänge abkürzt oder sie uns sogar abnimmt. Man denke nur an eine Waschmaschine, ja?
Wie ist es eigentlich bei Ihnen? Betrachten Sie lernende Maschinen ganz nüchtern oder haben Sie auch auf sie eine verführerische Wirkung?
Interessante Frage. Also zunächst einmal, das Ethos der Technikfolgenabschätzung ist natürlich die Unvoreingenommenheit. Ja, das ist sozusagen professionelle Pflicht, eine Technologie erst nüchtern und neutral anzuschauen, sie zu untersuchen und sich hinterher eine Meinung zu bilden und nicht schon vorher eine zu haben. Ja, also ganz klar, das ist Pflicht. Mit der Verführung, ich würde sagen, Faszination schon. Faszination. Also, dass ein ChatGPT mit reinen Rechenverfahren, datenbasiert, mit Statistik, doch wirklich gute Texte hinbekommt. Also sprachlich gute Texte. Inhaltlich müssen die bekanntlich nicht immer so gut sein, aber sprachlich gute Texte. Das finde ich einfach faszinierend. Wenn mich vor 10 Jahren jemand gefragt hätte, glaubst du, dass sowas mal geht, hätte ich so Zweifel geäußert. Und das, ja, finde ich wirklich auch sehr beachtlich. Verführerisch, da ist, glaube ich, eher etwas anderes. Also Digitalisierung generell, nicht nur jetzt KI, macht ja vieles im Leben sehr bequem. Vom Einkaufen übers Banking oder irgendwelche Urlaubsziele recherchieren oder so. Das ist unglaublich verführerisch. Auch in dem Sinne, dass man dann am liebsten gar nicht mehr über die Sachen nachdenkt, die im Hintergrund passieren, während man diese schönen Dinge nutzt. Wer wertet sie aus, um nachher individuelle Profile zu erstellen, individualisierte Werbung, Wahlmanipulation und so weiter. Das Maß der Verführung ist so groß, dass wir das, was hinter unserem Rücken passiert, in der Regel, und ich nehme mich nicht aus, in der Regel akzeptieren, obwohl wir wissen, dass das irgendwie nicht gut ist.
Genau, ich denke da auch ungefähr mindestens einmal am Tag dran.
Ja.
Und es geht ja eben bei den Geschäftsmodellen um Daten. Und auch eben bei künstlicher Intelligenz geht es um Daten. Um Mustererkennung, Generieren von neuen Daten und das Übersetzen von Aspekten des Lebens in maschinenlesbare Daten. Das wird ja Datafizierung genannt. Wie wirkt sich die Digitalisierung, Datafizierung und Big Data auf das Leben jedes Einzelnen aus?
Letztlich ist es ja so, dass mit den ganzen Daten so etwas wie digitale Zwillinge erzeugt werden. Man könnte sagen, eine digitale Parallelwelt. Wenn man alle Daten, die es von mir im Netz gibt, zusammensetzen könnte und dürfte, dann käme da wahrscheinlich schon ein relativ guter digitaler Zwilling heraus. Mit diesen digitalen Zwillingen kann dann ja die Wirtschaft, können die großen Firmen, können aber auch Krankenkassen oder andere Versicherungen oder so natürlich super schnell Auswertungen machen, Zuordnungen machen. Und ich sehe schon die Tendenz, dass wir Daten deswegen auch immer wichtiger nehmen. Es gibt sogar, ich habe doch neulich glatt mal eine Werbung gesehen, das war die Werbung für so ein Quantified Self-Instrument irgendwie, was sozusagen meine Daten dauernd kontrolliert und mir dann sagt, ob es mir gut geht oder nicht gut geht. Und die Werbung war so, vergessen Sie alle Philosophie, vergessen Sie die Psychologie, trauen sie den Daten, die sagen die Wahrheit über sie selbst aus. Und diese Reduktion von Menschen auf Datenwesen, die glaube ich wirklich auch zu beobachten. Einmal, wenn so gewisse Communities das sozusagen selbst betreiben, ja, wo es zum Lifestyle wird, sich selbst als Sammlung, als Ansammlung von Daten zu verstehen. Oder aber auch, wenn in Behörden beispielsweise weniger auf das Individuum geschaut wird, also beispielsweise in einem Sozialamt, wenn es um Bürgergeldbemessung geht oder so etwas, sondern auf die Datenlage.
Und dann kommt die Statistik ins Spiel.
Ja, genau.
Und dann, ne, ist man der Statistik unterworfen.
Unbedingt. Es wird in diesem System ja auch dann nichts mehr vergessen. Also das System merkt sich alles. In normalen Akten, also irgendwann schaut man nicht mehr in die alten rein. Aber wenn man die Daten hat, kann man sich Entwicklung über die Zeit natürlich prima zeigen lassen und sieht auch zum Beispiel, nehmen wir mal an, bei Mitarbeitern in einer großen Firma, ob da bestimmte auffällige Muster sind, dass jemand jedes Mal kurz vor dem Urlaub krank wird oder was weiß ich, ja. Das ist dann in diesem System ganz einfach zu erkennen.
Und da kommen wir auch in die Richtung, dass diesen nüchternen Daten, naja, so eine, sagen wir mal, Glaubwürdigkeit zugemessen wird. Und da sind wir noch gar nicht bei der Klassifikation, aber einfach dem, dass man dem dann noch eher glaubt als den Begründungen, die vielleicht dann der Mensch sagen könnte für ein Handeln oder Nichthandeln.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den haben wir auch im Ethikrat diskutiert und steht auch in dem Bericht dann drin. Viele Menschen, sehr viele sogar, auch sogar Wissenschaftler, ich kenne selber welche, die sind quasi datengläubig geworden. Die glauben, dass Daten objektiv sind. Das Wort klingt auch so. Ja, Datum, aus dem Lateinischen, dare, do, dedi, Datum. Datum ist das Gegebene. Das klingt dann so, als sei es objektiv gegeben. Und das ist ja nicht der Fall, denn Daten sind gesammelt, sind erhoben worden nach bestimmten Zwecken. Viele Daten werden gar nicht erhoben, weil keiner danach fragt. Andere werden erhoben, weil irgendjemand sich einen Vorteil davon verspricht. Also es gibt immer in Datensätzen einen Bias. Und aber den sehen viele Menschen. Ich glaube, das sei irgendwie objektiv. Und dann der Nimbus der KI. Ja, also wirklich kann man sagen, heutzutage ein Nimbus. Auch die Menschen, die Angst haben vor KI, die teilen diesen Nimbus. Dass das was ganz Großartiges ist, ja. Und dann eben mathematisch komplex und exakt. Und ja, eben die Algorithmen rechnen ja auch objektiv. Dann wird gedacht, okay, Menschen, wir Menschen, ich weiß doch, ich bin subjektiv. Ja, ich habe meine Voreingenommenheiten und ich habe auch mal Vorurteile. Ich habe auch mal schlecht geschlafen und habe schlechte Laune und so. Und dann bin ich mal weniger gut und mal besser drauf. Aber der Algorithmus, der ist doch immer gleich objektiv, gerecht, fair, exakt und so weiter. Und da entsteht dann dieser Nimbus, dass man sogar, das haben Psychologen auch gefunden, diesen Effekt Automation Bias, dass man sogar in Berufskontexten findet, dass Menschen einem KI-System mehr vertrauen als ihrer Kollegin, die, sagen wir mal, lange Berufserfahrung in dem Feld hat. Ich meine, es ist ja keine Exaktheit und es ist keine Eindeutigkeit. Aber scheinbar ist es exakt und eindeutig. Und das ist schon verführerisch, die Welt sich so als eine Art Maschine vorzustellen, die durch die KI quasi berechenbar und beherrschbar wird.
Sicherheit und Kontrolle fallen mir da ein. Und ich glaube, an dieser Stelle sollten wir ganz dringend über Trainingsdaten sprechen, zu denen ja große Teile des Internets gehören. Also wenn wir jetzt bei ChatGPT uns das mal anschauen. Und wir kennen die Trainingsdaten nicht. Was schlummert da in dieser Blackbox?
Da wir sie nicht kennen, diese Trainingsdaten, weiß ich ja auch nicht, was darin schimmert. Es hinterlässt kein gutes Gefühl. Nur mal als Beispiel. Sehr früh wurden KI-Systeme eingesetzt in der amerikanischen Polizei, im Security-Bereich, um Prognosen zu machen oder auch die Polizeistreifen irgendwo hinzuschicken, wo es vielleicht besonders brenzlig ist und so. Und da ist sehr schnell aufgeflogen, dass die Ergebnisse der KI systematisch diskriminierend waren gegenüber bestimmten Bevölkerungsgruppen. Und das ist ein ganz einfach zu erklärender Effekt. In den Trainingsdaten, kommen ja immer aus der Vergangenheit. Da ist natürlich diese Diskriminierung wirklich Realität gewesen. Sie vielleicht auch immer noch, aber die in den Daten jedenfalls war sie Realität. Die Algorithmen lernen mit diesen Trainingsdaten, die die Diskriminierung abbilden. Und wenn man den Algorithmen nichts anderes sagt, dann können die gar nicht anders, als diese Diskriminierung, die sie in den Mustern aus der Vergangenheit finden, in die Zukunft zu übertragen. Und dann kommt es zu Diskriminierungen in Bezug auf Handeln, was erst heute oder morgen ansteht. Und das ist so ein Beispiel, was da passieren kann, ja. Ich meine, der Effekt ist jetzt erkannt und da sind jetzt viele sensibel geworden, dass das eben, dass man da sehr aufpassen muss. Aber in so sehr komplexen Dingen wie ChatGPT, also mit, da wo er, also ich wüsste, ich kenne niemanden, der einschätzen kann, was da passiert.
Wenn wir jetzt immer Daten aus der Vergangenheit nutzen, um etwas vorherzusagen, das liegt uns ja unglaublich fest. Also da ist dann ja keine Diskussion darüber, was wir eigentlich gerne ab sofort hätten, sondern wir gehen dann mit der Vergangenheit um.
Ja, das ist ein schönes Thema. Das ist nicht ganz neu. Es ist eigentlich ein Thema, was relevant ist, seit wir mit wissenschaftlichen Methoden in die Zukunft schauen wollen. Gut, jetzt könnte man sagen, Astronomie seit Jahrtausenden, da funktioniert das auch super gut. Warum funktioniert es da sehr gut? Aus alten Daten die Zukunft vorhersagen, weil diese Systeme sich immer nach den gleichen Gesetzmäßigkeiten verhalten und man da wirklich darauf vertrauen kann, aus langer Erfahrung, dass da keine Überraschungen passieren. Das ist natürlich ganz anders, sobald Menschen ins Spiel kommen. Und auch im gesellschaftlichen Bereich hat man seit den 50er Jahren, das hatten Sie ja eben schon mit der künstlichen Intelligenz, ganz interessante Zeit gewesen, Gründerzeit sozusagen für Digitalisierung und KI, hat man versucht mit Modellen, die immer auf der Basis alter Daten erstellt werden müssen, in die Zukunft zu schauen. Man war damals sogar sehr optimistisch. Hermann Kahn, einer der großen Zukunftsforscher der 60er Jahre, der hat wirklich geglaubt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir alle Daten beisammen haben und dann die ganze Zukunft ausrechnen können. Das ist nicht so gekommen, bin ich auch froh drum und es ist auch aus heutiger Sicht nicht überraschend. Menschen sind dafür viel zu kreativ und einfach auch überraschend in positiver wie negativer Hinsicht und kann das nicht vorhersehen.
Wir wollen uns ja auch noch als Handelnde empfinden.
Ja.
Wir wollen ja selbstwirksam sein und im Grunde nicht abgestellt werden als Bediener der Maschine.
Ja, ich meine, man kann nur das mit Sicherheit vorhersagen, was heute schon feststeht. Ja, deswegen geht es in der Astronomie. Sobald Menschen ins Spiel kommen, steht das eben heute nicht fest, sondern muss sich erst entwickeln. Und wenn dieses sich entwickeln lassen in solchen Modellzukünften ignoriert wird, weil man den alten Daten vertraut und nichts daran tut, dann macht man in der Tat nichts anderes, als die Vergangenheit in die Zukunft zu verlängern. Man könnte sagen, wenn wir uns auf diesen Weg begeben würden, dann würden wir die Zukunft als offenen Möglichkeitsraum abschaffen. Ja, also für mich ist die Zukunft ein Raum, in dem sehr vieles gestaltbar ist und offen ist, wo es Optionen gibt, Alternativen. Ich spreche auch gerne über Politikberatung in Alternativen, eben nicht zu sagen, das ist die beste Lösung und das ist schlecht, sondern zu sagen, es gibt Alternativen, es gibt verschiedene Wege in die Zukunft. Und das muss man aber wirklich, also das ist eine Sicht auf die Zukunft, die kann verloren gehen, wenn man sich ausschließlich auf KI ausgewertete Datensätze aus der Vergangenheit bezieht. Ich glaube nicht, dass das so kommt, weil dazu sind wir Menschen doch viel zu kreativ und lassen uns nicht auf Dauer von der Maschine alles vorsagen oder vorhersagen. Aber im Moment ist der Trend schon da.
Man muss einfach sich dessen bewusst sein, denke ich mal. Und auch die Anweisungen, die man schreibt, haben ja einen Einfluss darauf, was man aus der Maschine wieder rauskriegt. Also kluge Fragen, das Verständnis der Welt, das einer Zukunft dienlich ist, im Kopf. Und damit kann man schon viel verändern, oder?
Ja, so ist es. Also was in diesem diesem Prognosedenken über KI und datenbasierte Modelle ja komplett verloren geht, ist die normative Ebene, der Wunsch, die Welt nach Zielen zu gestalten, ja, nach Werten zu gestalten. Das kann die KI nicht. Und das sollten wir bei uns Menschen pflegen und entwickeln und in gute Bahnen lenken. KI kann immer gut uns unterstützen, dabei, wenn es um die Umsetzung geht. Also es ist ja wertvoll, was die KI kann. Ich will ja nicht alles kritisieren. Ich nutze sie ja mittlerweile auch. Und es ist ein wunderbares Hilfsmittel. Man könnte fast sagen, eine Eigenschaft der KI, finde ich, die legitimiert sogar von einem neuen Sinnesorgan für Menschen zu sprechen, nämlich die Fähigkeit, in riesigen Datensätzen Muster zu erkennen, Zusammenhänge zu sehen, Korrelationen, die wir Menschen niemals finden würden. Das, finde ich, ist sowas wie ein neues Sinnesorgan. Und das ist doch wunderbar.
Das ist auch eigentümlich, dass die Maschinen jetzt nicht nur lernen, sondern auch Korrelationen sehen und uns da was zeigen, was wir nicht gesehen hätten.
Korrelationen sind nur Hinweise auf Kausalitäten, aber nicht selbst schon Kausalitäten. Und dass es manchmal so ein bisschen gruselig sein kann, ChatGPT hat ja diese Halluzinationen gelegentlich, ja. Da werden also offenbar irgendwie Korrelationen gefunden in diesen großen Datenmengen. Die werden dann in Text umgesetzt und die sind grotesk falsch, immer wieder. Ja? Also man muss nur geschickte Fragen stellen, besonders Fragen, die sich auf die Zukunft beziehen. Dann bekommt man wirklich teilweise lustige, also falsch lustige Antworten. Aber die sind ja scheinbar irgendwie entstanden aus solchen Korrelationen.
Haben Sie ein Beispiel?
Also als das ChatGPT noch relativ neu war, von daher weiß ich nicht, ob es mit dem heutigen noch funktionieren würde, hat mal ein Kollege von mir sich einen Witz gemacht und den ChatGPT gesagt, es soll ihm doch mal eine Seite Text schreiben, wer Armin Grunwald ist. Und dann hat ChatGPT brav eine Seite Text geschrieben über mich. Und der Text endete mit dem Satz, im Jahre 2020 erhielt Armin Grunwald das Bundesverdienstkreuz. Und ich wusste davon bisher gar nichts. Ja, also das war einfach eine Falschmeldung. Und schon witzig, wie so etwas zustande kommt.
Welche Tools nutzen Sie denn? Sie hatten gesagt, dass Sie KI, und das ist halt auch ein größeres Feld, nutzen. Also wofür nutzen Sie KI? Welche Tools? Kennt man welche?
Naja, ich meine, das ist im Wesentlichen für mich persönlich die Gebrauchssoftware, wie zum Beispiel DeepL für Übersetzungen. Ich schreibe einfach viel auf Englisch, aber wenn ich Deutsch schreibe und mir das eine Grobübersetzung machen lassen kann, die ich nachher nur noch feintune, geht es einfach deutlich schneller. Und da ist eine Menge KI drin. Gebrauchssoftware habe ich vermutlich eine Menge hier in dem Smartphone, auch drin, die, als wissen wir alles gar nicht, was da hinter an KI schon drin ist.
Wenn Sie jetzt sich einen Regler vergegenwärtigen, auf der einen Seite steht Gewinn, auf der anderen Seite steht Verlust. Wo steht der Regler gerade in Bezug auf selbstlernende Technik?
Also ich würde sagen, im Moment steht der, das ist natürlich eine schwierige, ganz schwierige Frage, also ja, wissenschaftlich würde ich mich ja unmöglich machen, wenn ich jetzt mich da äußern würde. Aber ich tue es trotzdem. Ich äußere mich jetzt mal einfach als Mensch. Und da würde ich sagen, es steht der Regler bei vielleicht 60-70% auf der positiven Seite. Wir sehen natürlich schon negative Effekte. Mit der Diskriminierung hatte ich erwähnt, die Folgen für Demokratie, Manipulation und so. Es gibt negative Effekte, aber die Positiven sind doch wirklich deutlich auch sichtbar in der Wirtschaft, aber auch einfach so im täglichen Leben. Die Sorgen, die viele sich machen und teils auch ich, die ich mir mache, die beziehen sich eher auf mittel- und langfristige Entwicklungen, dass Dinge schleichend passieren. Also ich habe gelegentlich jetzt mit dem Wort gespielt, allmähliche Disruption, was ja irgendwie ein Widerspruch in sich selbst ist. Aber vielleicht hier passt. Entwicklungen, die ganz langsam passieren, ich sag mal De-Skilling, ja. Wenn wir vielleicht aufgrund zunehmender Nutzung von KI-Systemen denken lassen, statt selber denken, wenn wir da unsere Fähigkeiten einbüßen oder wenn die allmählich degradieren, dass wir Urteilskraft verlieren. da könnte es dann dazu kommen, das ist reines Gedankenspiel, dass irgendwie da auch etwas irreversibel passiert, dass wir abhängig werden, weil wir nachher gar nicht mehr in der Lage sind, mit der uns verbliebenen Urteilskraft noch die Systeme zu hinterfragen. Das sind langsame Entwicklungen. Jetzt ist, glaube ich, der Vorteilsaspekt deutlich noch im Vordergrund. Und bei den langfristigen Sorgen, da haben wir jetzt zum Glück Möglichkeiten, etwas zu tun, damit das nicht dazu kommt. Vielleicht nur als Beispiel bei Automatisierung ohne KI, also schon länger, Autopilot im Flugzeug. Da ist aufgefallen, dass wenn die Piloten ihre Autopiloten zu stark fliegen lassen und selber gar nicht mehr, fast gar nicht mehr fliegen, nur noch so mal drauf schauen, dass dann die Piloten die Fähigkeiten verlieren, im Notfall dann ganz schnell gute Entscheidungen treffen zu können. Also Ironies of Automation besagt, wir Menschen müssen eigentlich auch in den Routinen drin bleiben, damit wir in den Ausnahmesituationen gut und schnell entscheiden können.
Dafür sitzen ja die Piloten genau im Flieger.
Dafür sitzen die da, aber wenn die Routinen alle der automatisierten Technik überlassen, können sie auch das nicht mehr gut. Der Effekt ist erkannt worden. Also ich weiß, dass bei Lufthansa Piloten ein Mindestmaß an Flugzeit selber fliegen müssen, nachweisbar. Ja, das ist erkannt und geregelt. Und so setze ich ja auch darauf, dass wir auch andere Entwicklungen, die besorgniserregend sind, erkennen, dass wir etwas tun und sie dann auch in den Griff bekommen.
Ja. Psychotherapeutinnen müssen ja immer auch das große Ganze im Blick behalten, die gesellschaftlichen Entwicklungen, denen jeder Einzelne unterworfen ist. Da würde ich gerne wissen wollen, welchen Einfluss haben KI-Anwendungen auf unser Leben bereits jetzt hier in Deutschland?
Also ich glaube, dass sie in der Alltagspraxis hohen Einfluss haben, den wir aber nicht bemerken. Denn wir wissen nicht, wie die Welt hinter den Smartphones und sonstigen Geräten und hinter Alexa und so aussieht. Das wissen wir einfach nicht. Da ist überall KI drin. Die bemerken wir aber nicht, die ist unsichtbar für uns. Ich glaube, dass vielleicht die psychische Auswirkung, die wir am stärksten bemerken, sind die Diskussionen darüber. Die Sorge, ja, die mögen auch die Hoffnungen sein auf der einen Seite, aber verbreitet spüre ich, wenn ich gerade öffentliche Vorträge halte über KI und Ethik, spüre ich ein hohes Maß an Sorge. Und ich glaube, dass diese Sorge vielleicht für die Befindlichkeit sehr vieler Menschen viel, viel wichtiger ist, als dass da jetzt eine KI in irgendeiner Anwendungssoftware steckt.
Und wenn sie auch den eigenen Musikgeschmack formt, wie Spotify.
Ja, genau. Das ist ein gutes Beispiel. Das passiert ja aber eben auch unsichtbar.
Genau. Also es geht zum Beispiel darum, wie fähig wir uns fühlen, ob wir uns noch selbstwirksam fühlen dürfen, wie viel Kontrolle wir bekommen über die Abläufe in dieser Welt, sei es wirtschaftliche oder politische. Alles Themen, mit denen sich dann ja auch Menschen in der Therapie auseinandersetzen. Was würden Sie sagen, mit welchen ethischen Fragen müssen sich Psychotherapeutinnen künftig beschäftigen oder heute schon?
Formuliere das mal so herum. Wir Menschen wollen selbstwirksam sein und uns auch so fühlen. Das ist essentieller Teil von Wohlbefinden und einen Platz auch in der Welt haben, denke ich. Und das heißt eben auch, so haben wir es im Ethikrat genannt, Autorschaft über unser Leben haben. Das heißt, wir wollen uns als zumindest relevante Co-Autoren unseres eigenen Lebensvollzuges begreifen, weil wir sehen, wir treffen Entscheidungen aus bestimmten Gründen und dann tun wir etwas und das ist dann unser Leben, was sich dann dort ereignet. Mit KI geraten wir aber parallel dazu in eine Objektrolle. Wo KI entscheidet, wo wir KI Entscheidungszuständigkeit übertragen, werden die Menschen zu Objekten und fallen aus der Selbstwirksamkeit dann raus. Können rausfallen, muss ich vorsichtigerweise sagen. Also wenn wir diesen Systemen sehr viel Entscheidungshoheit übertragen, dann werden wir sozusagen diejenigen, die mit den Entscheidungen der KI irgendwie umgehen müssen. Das würde, haben wir im Ethikrat gesagt, die menschliche Autorschaft reduzieren. Ja, Selbstwirksamkeit wäre dann immer noch gegeben, aber der Einfluss von außen, die Vorherbestimmung durch technische Systeme dessen, was geht und was nicht geht, nimmt zu. Ethisch heißt das einfach, wir brauchen Räume, wo wir diese Selbstwirksamkeit nicht nur erhalten, das wäre ja konservativ gedacht, sondern sogar entfalten können auf bessere Weise. Und wenn KI da Möglichkeiten gibt, dann ist es ja genau auf der positiven Seite. Also das haben wir im Ethikrat auch versucht, das Feld aufzuspannen, dass KI ja nicht einfach uns etwas abnimmt, sondern dass sie uns auch neue Möglichkeiten an die Hand gibt, sodass wir uns besser selbstwirksam und als Autoren und Autorinnen unseres Lebens erleben können.
Zum Beispiel im Bereich Kreativität. Das sind ja jetzt Ausdrucksformen, die waren nicht allen gegeben. Ein Bild zu erstellen oder ein Musikstück generieren zu lassen. Da ist natürlich die Autorschaft wiederum begrenzt, aber auf der anderen Seite ist es eine Möglichkeit, sich auch auszudrücken.
Ja, ein sehr schönes Feld, ganz genau.
Wie blicken Sie als technikabschätzender Philosoph in die Zukunft? Also ich mache es jetzt mal groß.
Die ganz große Frage.
Ja, mit lernenden Maschinen an unserer Seite.
Ich bin da relativ entspannt aus zwei Gründen. Der eine Grund ist die Zukunft der Menschheit. Das muss dann die Menschheit sehen. Das sind dann ja andere Generationen und die werden andere Fähigkeiten haben und auch auf andere Weise mit Problemen umgehen, wie wir heute. Der zweite Grund ist, ich traue uns Menschen eigentlich relativ viel zu. Ich denke, solange wir im Bereich der schwachen KI bleiben, indem diese Systeme lernen, aber eben doch in einem relativ engen Rahmen, sodass diese Systeme kein Bewusstsein entwickeln, keinen eigenen Willen entwickeln und so weiter. So denke ich, dass wir viele neue Mensch-Maschine-Konstellationen bekommen werden. Die sind ja auch schon im Entstehen. Gerade eine Doktorarbeit betreut über Cobots, also kollaborierende Roboter, also Mensch-Roboter-Systeme, die in Kooperation miteinander gute Dinge in der industriellen Fertigung machen sollen. Viele neue Konstellationen einfach, also auch diese selbstfahrenden Autos, sind ja erstmal interessant, weil es neue Konstellationen zwischen Mensch und Technik ja auch gibt. Da bin ich einfach neugierig, was da alles kommt und auch durchaus eher optimistisch. Wenn eine starke KI irgendwann mal entstehen würde, es ist, wie gesagt, unklar, ob das überhaupt jemals sein kann, dann sähe die Welt anders aus. Dann hätten wir zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte ein echtes Gegenüber.
Vielen Dank für das Interview.
Gerne.
Das war der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Realisiert von Christiane Zwick, Stories und Impulse. Redaktion Christina Jochim und Simon Hübner. Mehr zu den Themen dieser Folge finden Sie in den Shownotes und auf der Webseite der DPTV. Abonnieren können Sie Leben heißt Veränderung überall da, wo es Podcasts gibt. Jeden Monat gibt es eine neue Folge. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wir freuen uns auch über Rückmeldungen und Anregungen. Sagen Sie uns, welches Thema Sie interessiert. Die Mailadresse lautet podcast@dptv.de.